SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie in der Heidelberger Stadtbibliothek ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Gebiet jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Aus der Jury sind heute zu Gast Beate Tröger, freie Literaturkritikerin, unter anderem für den Deutschlandfunk und die Wochenzeitung Freitag, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin der Berliner Zeitung, und Dennis Scheck, Literaturkritiker für sehr viele Medien, vor allem aber Gastgeber, Moderator der ARD-Sendung Druckfrisch. Und aus den 4 Büchern, die wir heute Abend vorstellen, werden Isabelle de Mee und Dominik Eisle lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai. Die Rückseite des Lebens heißt das neue Buch der französischen Autorin Yasmina Reza, das für den Hansa-Verlag von Claudia Hamm ins Deutsche übertragen wurde. Yasmina Reza ist vor allem durch Bühnenwerke bekannt, Theaterstücke wie Kunst oder Gottes Gemetzels, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wurden hier in Heidelberg auch bestimmt schon mal aufgeführt. Sie hat aber auch einige Romane geschrieben und jetzt ist ihr neues Buch etwas, soll man sagen, sehr Eigenwilliges, etwas Besonderes. Die Rückseite des Lebens versammelt nämlich Kurzprosa, ich würde sagen, ganz unterschiedlichen Zuschnitts. Cornelia Geißler, was sind das für Texte?
Das sind zwei Sorten, könnte man grob unterscheiden. Das sind zum einen Texte, die nach Gerichtsprozessen entstanden sind, aber sind nicht so Gerichtsberichte, wie man sie aus der Tageszeitung kennt. Darüber werden wir ja noch genauer sprechen, weil sie den Fokus ganz anders legt, als immer zu gucken, welches Strafmaß dann am Ende dabei rausgekommen ist. Und das andere sind so, früher sagte man, Alfred Kerr sagte das, Feuilletons. Das sind kurze Geschichten, das sind zum Teil Anekdoten, das ist Kurzprosa, die entstanden ist aus Begegnungen mit anderen Autoren. Zum Teil schon sind es Erinnerungen an bereits gestorbene Autoren. Es sind familiäre Geschichten, zum Beispiel die Enkelin der Erzählerin ist mal zu Besuch. Es wechselt auch immer im Rhythmus. Es gibt diese Texte aus dem Gericht und dann gibt es was anderes, was im Flanieren in Nizza oder in Venedig beobachtet wurde.
Ja, und alles hat irgendwie mit der Rückseite des Lebens zu tun. Und um einen Eindruck von der Prosa zu bekommen, hören wir nun einen kleinen Ausschnitt aus dem Band von Yasmina Reza. Der Titel dieser Miniatur ist Seine Mutter und es liest Isabelle de Mee.
Seine Mutter. Die Polizei hat am 17. Arrondissement ein verbeultes Auto angehalten. Der Insasse, ein 21-jähriger junger Mann, weist eine Ausstülpung im Intimbereich auf, sprich ein Ballonfläschchen mit Koks in der Unterhose. Er hat schon ein paar Monate wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen. Bei seiner Verhaftung weigert er sich, sein Telefon auszuhändigen mit dem Vorwand, es seien Fotos von seiner Mutter ohne Schleier darauf. Die Vorsitzende Richterin: Sie müssen den Leuten, die Sie schulen, mal sagen, dass sie sich eine andere Begründung ausdenken sollen. Das zieht überhaupt nicht mehr. Glauben Sie, die Polizisten interessiert auch nur im geringsten das Gesicht ihrer Mutter? Dagegen stehen auf die Weigerung, das Handy herauszugeben, 3 Jahre Gefängnis. Der Junge ist ein magerer Schlacks mit langen, zurückgebundenen Haaren. Um ins Mikro zu sprechen, muss er sich hinunterbeugen. Als die Staatsanwältin redet, hört er ihr versteinert zu, die Hände wie ein Kind zusammengelegt. Danach sagt er, er sei bereit, eine gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Er wolle sein Leben wieder in den Griff kriegen. Er sagt das ohne Überzeugung. Man stellt sich vor, wie er in einem Klassenzimmer ganz hinten sitzt, an- oder abwesend, nicht gemein, eher schweigsam. Der Anwalt bezeichnet ihn als Loser. Wie viele Loser gibt es in dieser 10. oder den benachbarten Kammern? In der Verhandlungspause, während sich das Gericht berät, steht der junge Mann im Flur neben einer kleinen Frau mit Hut. Es ist seine Mutter. Ich erkenne es daran, dass sie ihm den Rand seines hochgerutschten Ärmels nach vorn zieht, wie nur eine Mutter es tut. Sie hat die Haare mit einer grauen Filzhaube bedeckt, statt mit einem Schleier. Er ist sehr viel größer als sie. Sie halten sich abseits der anderen Leute aus dem Gerichtssaal, sie reden nicht. Hat der junge Mann Sie gebeten zu kommen? Ich gehe hinunter in die Cafeteria, um mir einen Kaffee zu holen. Als ich zurückkomme, sehe ich Sie weiter weg, allein auf einer sich über die ganze Wand hinziehenden Bank sitzen, in derselben steifen Haltung, immer noch schweigend. Eine durchsichtige Waffelverpackung liegt auf der Handtasche der Mutter. Beide starren auf einen Punkt irgendwo hinter der Rolltreppe. Ihre Reglosigkeit erinnert mich an die der Möwen auf dem zugefrorenen Wasserbecken im Jardin du Luxembourg. Wie die kleinen reifarbenen Statuetten erkunden sie dieselbe ferne Leere. Paris, Januar 2024, Strafgericht, 10. Kammer.
Isabelle de Mey las aus dem Band Die Rückseite des Lebens von Jasmina Reza, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm, erschienen im Hansa Verlag, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben es ja gerade eben schon gehört, es gibt ganz unterschiedliche Kleinstprosa in dem Band, diese Gerichtsszenen, dann wieder persönliche Begegnungen, Erinnerungen, familiäre Szenen. Wie hängen diese Texte miteinander zusammen?
Die Texte hängen, glaube ich, vor allem über die Haltung der Erzählerin miteinander zusammen. Diese Erzählerin ist nämlich eine unbestechliche Beobachterin, die sich moralischer Wertungen weitgehend enthält. Oder wenn sie wertet, dann eigentlich immer so, dass es einen in der Erzählkonstellation überrascht. Wir haben es gerade gehört, solche Beobachtungen wie das Zurückschieben eines Ärmels, wie nur eine Mutter es kann, das sind die Besonderheiten der Beobachtungsgabe dieser Erzählerin, die eben nichts mit wertender, sondern einfach nur mit scharfer Art des Blickens zu tun haben.
Dennis Scheck, hier zeigt sich eine Autorin, die wir in ganz anderen Zusammenhängen eigentlich kennen. Vor allem, ich habe es ja vorhin auch gesagt, als Bühnenautorin, die sehr pointenstark ist. Hier präsentiert sie sich ein bisschen anders, wie ich finde. Was ist die literarische Qualität dieser Texte?
Ich sehe da schon eine Verbindung zu diesen Bühnentexten. Beate Tröger hat es ganz wunderbar angesprochen. Es ist ein besonderer Blick, den Jasmina Reza auf ihr Figurenpersonal hier wirft. Aber dieser Blick ist derselbe. Soziologisch Laserpoint-mäßig scharfe Blick der Theaterstücke. Sie kann eben nicht nur diesen Blick einsetzen, um die Bewegung einer Mutter im Gerichtssaal zu beschreiben, sondern auch beispielsweise in diesen 54 Geschichten, wovon nur 22 im Gerichtssaal spielen. Aber nach der Lektüre hat man das Gefühl, die ganze Welt ist ein Gerichtssaal. Ja. Sie kann diesen Blick auch einsetzen, zum Beispiel, wenn sie eine Richterin brutalst kritisiert und sagt, diese Frau denkt nur in moralischen Kategorien. Diese Frau ist nicht in der Lage, jenseits von Gut und Böse, richtig und falsch zu denken und ist damit in der Rolle des Richters eigentlich vollkommen überfordert. Und dieses Buch kommt auf Katzenpfötchen daher, muss man wirklich sagen. Das ist ganz nebenbei erzählt. Aber es hat einen in mir jedenfalls unglaublich langen Nachhall gefunden. Und im Nachdenken über diese ganz kurzen Texte, da ist ja keiner länger als 10 Seiten, dachte ich, Mensch, sowas kenne ich doch aus der deutschen Literatur. Das sind diese berühmten Zeitungsanekdoten von Heinrich von Kleist. Hier sind im besten Falle, und man muss solche Bände natürlich immer mit den besten Texten bewerten, im besten Falle ist hier eine Verdichtung erreicht, die sensationell ist. Da sind einige Anekdoten drin über Imre Kertész beispielsweise, über Jasmina Rezas deutschen Theateragenten. Es ist zum Beispiel eine Beschreibung von Nicolas Sarkozy. Der steht auch vor Gericht, ja. Und sie hat schon mal ein ganzes Buch über Sarkozy geschrieben. Aber sie beschreibt dessen Redeweise, die Art und Weise, wie er telefoniert. Da geht es um abgehörte Telefonate. Man hat den Premierminister tatsächlich abgehört. Und die Frage ist, sind die jetzt vor Gericht zuständig oder nicht? Und da geht es darum, dass er sich einsetzen soll in diesem Telefonat, dass jemand in eine Art Beraterfunktion beim Fürsten von Monaco kommt, ein französischer Richter. Und Sarkozy, dem dieses Ansinnen mit auf den Weg gegeben wird, der verbringt jetzt ein Wochenende in Monaco, sagt in der deutschen Übersetzung von Claudia Hamm, die vorzüglich ist, natürlich, natürlich, natürlich. Und Jasmina Reza schreibt, der sagt 7-mal natürlich, natürlich, natürlich. Aber beim dritten oder vierten Mal hat er schon vergessen, was man ihm aufgetragen hat. Und es sind diese Beobachtungen, die dieses Buch so lange in mir nachhallen lassen und wofür ich es sehr, sehr liebe, muss ich sagen.
Das ist ein ganz tolles Beispiel, dieser Sarkozy-Text, weil da auch klar wird, das ist keine Gerichtsreportage, wie wir sie sonst in den Zeitungen lesen. Sie sagt ja am Ende, das ist eine Fabel, sie erlebt es als Fabel mit einem Pfau, einem Dampfplauderer und einem massiv Angstgestörten. Das sind diese drei Leute, die da vor Gericht sitzen. Und sie ist eben wirklich unbestechlich. Sie sagt, eigentlich hätte es diesen Prozess gar nicht geben dürfen, weil das Recht auf Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Beklagten und Klienten in diesem Falle missbraucht worden ist. Also diese ganzen Protokolle hätte es gar nicht geben dürfen. Diese Protokolle, die da zu Gericht stehen, weshalb es ja ein Berufungsprozess ist, sind absurd komisch. Und auch da beobachtet sie eben auch das Verhalten der Justiz, wie in diesem Beispieltext, dass der Anwalt von seinem Klienten sagt, er ist ein Loser. Das ist unglaublich. Das würde normalerweise, wäre es eine Fußnote. Und es wird dann eigentlich geschrieben, dass der Mensch jetzt so und so viele Tage gemeinnützige Arbeit leisten muss. Aber sie interessiert sich eben für die Rückseite. Sie guckt, warum sind die Leute überhaupt vor Gericht gekommen? Nicht, was haben sie genau gemacht, sondern was hat die dazu getrieben, sowas zu tun?
Ich würde aber gern nochmal auf die Texte auch ein Augenmerk werfen, die nicht genuin Gerichtstexte sind, sondern eben Texte aus dem Alltag. Also zum Beispiel eine Erinnerung an Diane Arbus, eine Erinnerung an Bruno Ganz, der nicht Bruno Ganz ist. Es gibt eine ganz bezaubernde Geschichte da drin, wie Jasmina Reza als Erzählerin durch Venedig läuft und meint, sie sähe Bruno Ganz und nicht hingeht und nachher erfährt sie, er stirbt und sie bedauert, dass sie nicht hingegangen ist, um dann, ich verrate die Pointe jetzt, weil es ja nur eine von vielen ist, am Ende festzustellen, nach dem Tod von Bruno Ganz trifft sie diesen Mann, sieht ihn wieder da sitzen. Also sie hat sozusagen mit einer falschen Vorerwartung, einer falschen Reflexion auf eine Nachricht reagiert. Und so wie die Erinnerung einen täuscht, so kann einen eben auch eine vorgefertigte Wahrnehmung immer täuschen. Und ich glaube, das ist das, was im Gegensatz zu dem Laserpointer-Blick steht, den Dennis Scheck erwähnt hat. Es gibt nämlich eine unglaubliche Offenheit dieses Blicks. Es gibt die Bereitschaft dieser Erzählerin, sich jederzeit in jedem Moment vom Leben überraschen zu lassen. Und das ist was, was ein Spannungsverhältnis herstellt zwischen dieser Schärfe der Beschreibung und dieser totalen Offenheit. Und das ist, glaube ich, das, warum wir so gern bei der Sache bleiben, wenn wir diese kleinen Texte lesen, jenseits dieser Wertungsfragen, ist da jemand gut oder ist da jemand böse, lebt da jemand oder ist jemand vielleicht schon tot, sondern was passiert in dieser Perspektive der Erzählerin?
Da gebe ich Ihnen unbedingt recht, Beate Dröger. Die Reza hat die Fähigkeit, das Grauen, aber auch die Komik in diesen Geschichten zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte der Frau, die ihren Mann umbringt. Und den vergräbt die erst im Garten und erzählt ihren Kindern, der ist und in dem Umfeld, der ist Fernfahrer, der hat irgendeinen Auftrag, keine Ahnung, wo der steckt. Und jetzt blöderweise klappt es aber mit dem Vergraben nicht so gut und üble Gerüche dringen aus dem Rasen. Daraufhin beschließt sie ihn, auf, die Schwaben sagen, auf der Bühne, also auf dem Speicher, erst auszugraben und dort einzumörteln, ihn mit Beton zu verschalen. Also schleppt sie diese verwesende Leiche nachts, sodass es die Kinder nicht merken, über die Dachsteige. Und es ist unglaublich beschrieben. Und es ist einerseits grauenhaft, andererseits aber auch urkomisch, dass man wirklich nur sagen kann, Chapeau, das ist eine wunderbare Erzählerin, die in dem Grauen auch die Komik darstellen kann. Und das ist viel.
Und sie ist selbstironisch. Also wir können natürlich jetzt nicht alle kleinen Miniaturen, kleinen Geschichten nacherzählen. Aber meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich eine ganz kleine, eine Begegnung mit einem Schriftsteller, nämlich Roberto Calasso, der sich mit ihr schrecklich langweilt. Und dieses Spannungsverhältnis, wie das erzählt wird, dass sie das auch selbstironisch aufnimmt und sich fragt, bin ich wirklich so langweilig? Das ist dann auch, sagen wir mal, literarische Größe.
Ja, Selbstironie kommt oft vor, als sie sich streitet mit ihrem Partner und sie dann wieder unterwegs sind und so. Und dann setzt sie sich eine Mütze auf und der sagt, Chéri, ich habe noch nie jemand gesehen, dem so etwas so schlecht steht. Aber man hat jetzt auch schon wieder diese Geschichte mit der Dachbodenbetoniererin. Das ist ja die Titelgeschichte, die Rückseite des Lebens. Und im Prozess, also das wird so wirklich anschaulich beschrieben, ja, was sie da getan hat. Und 3 Monate hat sie es denen allen verschwiegen, was geschehen ist. Später gibt es nochmal einen anderen Prozess, hat ein Mann seine Frau umgebracht, auch 3 Monate geschwiegen. Also wir lernen, nach 3 Monaten kippen die Leute um. Aber der Titel kommt daher, dass dann jemand, ein Zeuge im Prozess, sprechen soll über diese Frau, wie die so ist. Ja, wir haben geredet über dies und das. Und dann wird nochmal nachgefragt. Also man will rauskriegen, warum tut sie sowas? Ja, wir haben über dies und das geredet. Und sie stellt eben fest, Jasmina Reza, so sind die Leute. Das Leben geht vorbei, es ist die Rückseite des Lebens, es geschieht Entscheidendes und die Leute merken es nicht.
Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist eigentlich ein Buch auch über unser aller Endlichkeit, über Tod und Sterben in jeder Hinsicht und das Bewusstsein davon, dass es irgendwann mit uns zu Ende ist. Es gibt eine Geschichte, wo sie einen alten Freund in Berlin trifft und auf einmal mitten im Spazierengehen wird ihr klar, wie wenig Zeit nur noch bleibt und wie sie unmerklich Jahr für Jahr miteinander, wenn sie sich wieder miteinander oder eben getrennt voneinander gealtert sind und so existenziell und so leichtfüßig zugleich über die Endlichkeit zu erzählen, ist eine große Kunst.
Also, die Rückseite des Lebens von Jasmina Reza, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm, erschien im Hansa Verlag, Platz 7 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Büchner-Preisträger Martin Mosebach und zu Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Die Richtige heißt der Roman, der bei DTV erschienen ist. Dennis Scheck, wer ist denn die Richtige und für wen soll sie die Richtige sein?
Also die Richtige ist eine Frau namens Astrid Torbeen, die arbeitet in einer Intendanz als Mitarbeiterin und sie wird auserkoren vom Freundeskreis eines Malers, eines sehr erfolgreichen Malers. Man darf an so einen jungen Baselitz oder vielleicht auch Richter oder so denken, also eines erfolgreichen deutschen Malers der Gegenwart. Der hat einen Kreis von Freunden, von Mäzenen, wie er das nennt, um sich geschart. Inzwischen ist er international erfolgreich, aber das waren die Freunde der ersten Stunde, die seine Bilder gekauft haben. Darunter ist ein Unternehmer, Brüderpärchen. Und die Richtige ist die Richtige für den bislang ledigen Part dieses Brüderpärchens, obwohl man spricht da immer von einem mittelständischen Unternehmen. Das ist aber so ein Mittelständler mit so 10.000 Angestellten, der auch eine Dependance in China hat. Aber dieser Bruder ist jetzt etwas schon in die Jahre gekommen und die Beate, die Ehefrau des anderen Bruders, hat sich in den Kopf gesetzt, für den finde ich eine Frau. Und da stolpert sie bei einer Vernissage über die Richtige, über diese Astrid. Also, sie möchte diese Ehe stiften, es kommt zu dieser Ehe, aber das Interessante, wir haben hier einen Künstlerroman vor uns, den Martin Mosebach schreibt, dieser Louis Kreutz, so heißt der Maler, der möchte dann auch ein Porträt dieser Astrid malen, denn er ist eigentlich auf Frauenakte spezialisiert und ich glaube, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt es kein brutaleres, grausameres Porträt eines Künstlers als in diesem Roman Die Richtige. Das ist so abgrundtief, fies, darf man sagen, dass es eine helle Freude ist, diesen Roman zu lesen.
Ja, das werden wir jetzt gleich nochmal herausfinden, und zwar an einem anschaulichen Beispiel. Wir haben schon gehört, Astrid heiratet den freundlichen, aber etwas langweiligen Unternehmer Dietrich. Und kaum ist er auf Geschäftsreise in China, wir haben es auch gerade gehört, lockt der Kunstmaler Louis Kreutz die Frau dann zum Modellsitzen ins Atelier. Aber es ist nicht nur ein Porträt, es ist viel mehr. Es ist nämlich Aktmalerei und darum geht's ja auch. Also aus Die Richtige von Martin Mosebach liest nun Dominik Eisele, bitte sehr.
Es mochte alles gar nicht gut sein, was sich im Atelier von Louis Kreutz ergeben hatte. Aber es war unmöglich, darauf zu verzichten. In diesen Stunden vergaß sie, dass sie sich am Abend zuvor ernsthaft und ohne innere Unruhe in gesammelter Vernünftigkeit gewünscht hatte, dies alles möge ein Ende nehmen. Und vor dem Einschlafen hatte sie sich in einem Zustand befunden, als hätte es schon aufgehört und als hätte es gar niemals wirklich angefangen. Dietrichs Stimme in ihrer gelassenen Freundlichkeit zu vernehmen, machte die Vorstellung, einen solchen Mann zu hintergehen, augenblicklich denkunmöglich. Also tat sie es auch nicht. Eigentlich nicht, jedenfalls. Und am nächsten Morgen war wieder alles anders und musste so sein. Nur für das Bild. Und das schuf ja eine natürliche Begrenzung. Es war doch vollkommen selbstverständlich, dass diese eigenartige Routine zu einem natürlichen und zwangsläufigen Ende gelangen würde, wenn das Bild erst fertig und signiert wäre. Denn es war Routine in einem geradezu mechanischen Rhythmus, was sich zwischen ihnen abspielte. Man konnte auch sagen, Ritual. Klar war, dass das Malen und die darauffolgende Umarmung zusammengehörten und eins nicht ohne das andere stattfinden konnte. Nur, was ging sein Bild sie an? Diese Frage stellte sich ihr gar nicht mehr. Er hatte sie in sein Leben mit dessen Gesetzen hineingezogen. Sie ahnte immer noch nicht, was da hinter ihrem Rücken entstand, aber sie war von der fraglosen Notwendigkeit erfüllt, es müsse fertig werden. Und das hänge tatsächlich und einzig an ihr allein. Wie war es ihm gelungen, derart über ihre Gedanken zu herrschen? Gegen ihren Willen, aber immer nur genau so lange, wie sie sich im Atelier und in seiner Gegenwart befand. Sie war doch nicht unerfahren in der körperlichen Liebe, aber sie hatte nur deren freundliche, wohltuende, entspannende Seite kennengelernt, gemäßigte Lust, die keine Herrschaft kannte. Jetzt offenbarte sich ihr die andere Seite. Dort ging es um Unterwerfung und vielleicht noch um mehr und um die fatale Verbindung von Lust und schlechtem Gewissen.
Dominik Eisler las aus Die Richtige von Martin Mosebach, erschienen im DTV-Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Cornelia Geißler, wir haben gerade den letzten Satz gehört, da ging es um die fatale Verbindung von Lust und schlechtem Gewissen und das führt im Fall von Astrid zu einer dramatischen Situation, über die wir natürlich nicht im Detail sprechen können, weil wir sonst zu viel verraten. Aber fatale Verbindung gibt es in diesem Roman, so könnte man ja sagen, eine ganze Menge. In was für einer Sprache schildert Martin Mosebach nun die Abgründe dieser Beziehungen?
Es ist eine doch etwas altertümliche Sprache, würde ich sagen, weil es ist die Sprache, die zu diesem Helden passt. Er hat ein etwas altertümliches Frauenbild und er hat auch nur ein Telefon mit PH und er hat ein elektronisches Notizbuch. Das ist auf seinem Tablet, das Wort Tablet benutzt er schon. Aber er fotografiert auch mit PH und so ungefähr sind auch die Sätze gebildet und er betrachtet die Frau schon als Objekt, weil er eben Frauenmaler ist und weil er auch irgendwie aus der Renaissance kommt und aus dem Barock und überhaupt aus der großen Malkultur. Die Hautfarbe ist für ihn die interessanteste Fläche zu malen und deshalb gibt es so viele Abstufungen in Hautfarbe und das ist alles sehr ausführlich geschildert, diese Malerei. Und diese Sprache ist sehr gemütlich, was diesen Mann betrifft und sie bekommt dann aber auch Schärfe. Und als Dennis Scheck eben sagte, was er sich für Maler vorgestellt hatte bei diesem Luis Kreutz, fiel mir ein, ich habe gar nicht über einen bestimmten Maler nachgedacht, weil ich fand ihn hier so einzigartig in seiner Gestalt.
Oh,
so
kennst du einen, kennst du alle?
Nein, aus der das Zeit ist gefallen.
Nichts aus der Zeit gefallen.
Als würde er aus den 80er Jahren vielleicht kommen oder so, sein Frauenbild. Aber mir fiel was ein, was man in der DDR gesagt hatte. Lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt.
Ja.
Und das trifft auf Luis Kreutz zu, der Sitte malte auch Akte.
Ich fürchte, dieser Luis Kreutz ist aber gar kein schlechter Maler. Man kann nämlich in dieser Besessenheit vom Inkarnat, also von der Fleischfarbe, durchaus auch an einen Maler denken wie Lucian Freud. Und Lucian Freud ist nun schon die allerhöchste Kategorie. Dieser Roman ist sowas wie eine exzellente Flasche französischer Bordeaux oder sowas. Man sehnt sich nach seiner Gesellschaft, wenn man ihn am Abend zuvor zugeklappt hat und denkt, bitte erzähl mir mehr. Das ist nämlich eine so intelligente, feinfühlige Prosa. Alleine der Venedig-Ausflug ersetzt ein kunsthistorisches Studium. Man kann sich an dieser Schönheit besaufen wie an einem großen Bordeaux. Und das ist eine sensationelle Kunstleistung, die wir entsprechend demütig würdigen müssen.
Also ich würde ja sagen, eine Flasche Bordeaux schmeckt schon mit dem ersten Glas. Jetzt muss man fairerweise sagen, der Roman braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Also
er beginnt mit einigen vögelnden Vögeln und damit ist also das Thema vorgegeben. Also ich fand, der nimmt relativ schnell Fahrt auf.
Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ich bin überhaupt keine Verächterin guten Weins. Also ich kenne mich da nicht so wahnsinnig gut aus, aber
dann wollen Sie jetzt aber nicht die Spaßbremse nüchtern. Spielen.
Ja, ich möchte jetzt die Spaßbremse spielen. Ich weiß nicht.
Jetzt ist Frau Löffler verhindert und
ja,
jetzt kommen Sie.
Ja, ich habe schon drauf gewartet, Herr Scheck. Ich habe schon drauf gewartet. Also, dieses Sujet, der Maler und sein Modell, kennen wir aus der Literatur von Balzac über Poe. Und wie oft haben wir die Frauen leiden und bluten und sterben sehen? Und ich möchte es nicht im Jahr 2025 zum x-ten Mal, und sei es auch noch so vorzüglich, von irgendjemandem erzählt bekommen, auch nicht von Herrn Mosebach himself. Dieses Buch hat mich dermaßen geärgert und hat mich dermaßen aufgebracht, wie ich mich schon lange nicht mehr über ein Buch
aber
geärgert habe.
Warum denn?
Ja, kann ich Ihnen genau sagen, weil alle Frauen irgendwie saudoof dastehen, und zwar alle.
Jetzt mal abgesehen von den saudoofen Frauen, mich interessiert ja vor allem, ob das Buch literarisch aufgeht. Man kann ja doch annehmen, dass es Romane gibt, bei denen alle Figuren grauslich sind, aber es ist dann trotzdem ein literarisches Kunstwerk, weil es brillant geschrieben ist. Also, wie ist das in diesem Fall?
Wenn die Taube aus kreisrunden Augen guckt, gleich auf der ersten Seite, frage ich mich, wieso denn kreisrund? Also eckig sind sie ja nun wirklich nicht. Und das ist genau das, was Herr Mosebach natürlich einerseits vorzüglich, um ein sehr gern verwendetes Wort von Herrn Mosebach zu verwenden, beherrscht. Er kann, wie dieser Maler die Hauttöne malt, so kann er auf der Sprachklaviatur wunderbar die ganz großen Konzerte spielen, aber ich kann es eben nicht trennen von dem, was er mir hier erzählt. Und das, was er mir hier erzählt, möchte ich persönlich so nicht nochmal erzählt bekommen. Das mögen Geschmacks- oder Ideologiefragen sein. Aber für mich ist dieser Roman, ich habe es schon gesagt, ein Ärgernis.
Aber Frau Dröger, damit disqualifizieren Sie sich in meinen Augen als Literaturkritikerin komplett. Das muss ich sagen, dann sind Sie eine Ritterin der Ideologie und der Geschmacksurteile und haben an einer ästhetischen Diskussion über Literatur überhaupt keine Daseinsberechtigung.
Das ist jetzt ein bisschen hart, weil, Herr Scheck, ich finde, man kann es nicht komplett voneinander trennen, was wie erzählt wird. Dass Herr Mosebach in einer bestimmten Weise, sagen wir mal, realistisch, naturalistisch erzählt, das mag ja einerseits sein, aber ich kann das trotzdem an so einer Stelle, und ich sag's nochmal, mir nicht nochmal anhören, wie diese Szene, und wir wollten ja eigentlich nicht darüber sprechen, wie diese Fehlgeburt dieser Astrid erzählt wird. Aber das ist inklusive der Krankenschwester aus Korea, die spricht, als hätte sie heiße Kartoffeln im Mund, für mich wirklich im Jahr 2025 schwer zu ertragen. Man kann natürlich sagen, er erzählt uns
das gut. Ja, manchmal ist halt Kunst schwer zu
ertragen. Aber wir sprechen ja hier nun mal auch über Geschmacksurteile und mein Geschmacksurteil ist nicht rein.
Ich habe aber das Gefühl, Sie hätten James Joyce Ulysses 1923 genauso verrissen.
Nee, ganz bestimmt.
Ich würde gerne den Fokus ein bisschen verschieben. Und zwar aus folgendem Grund. Interessanterweise spielt das ja nicht nur in diesem gutbürgerlichen Milieu oder in den sogenannten besseren Kreisen, sondern es gibt noch, sagen wir mal, Erzählstränge, die da so dazwischen kommen. Und zwar gibt es zum einen einen alten Schulfreund von Kreutz namens Ed Weiss und dann gibt es noch ein abgelegtes Modell, so könnte man das vielleicht etwas abschätzig sagen, namens Flora, die durch die Stadt irrt, ein bisschen wirr ist und die Begegnung mit Kreutz nicht wirklich verarbeitet hat. Warum erzähle ich das? Um vielleicht auch nochmal einen anderen Eindruck zu bekommen für die Konstruktion dieses Buches. Welche literarische Funktion haben denn diese Erzählstränge, Frau Geißler?
Ja, die hier haben die Funktion, um zu zeigen, wie vielschichtig dieser Mann vielleicht sein sollte in Augen von Martin Mosebach, aber ich habe den Eindruck, er vergisst auch, was er mit seinen Figuren angelegt hat zum Teil. Also diese Beate zum Beispiel, die Frau aus diesem Unternehmerpaar, die hat ja diese Astrid erst entdeckt und hatte die Idee, es sei die richtige für ihren Schwager. Und die sind sich aber binnen kurzem spinnefeind. Und das haut nicht ganz hin, weil sie wollte unbedingt, dass der Mann verheiratet wird und dann will sie es im Grunde überhaupt nicht. Und das ist dann immer Thema, dass diese Frauen so Zickenkrieg, sagte man gerne mal, führen. Und auch diese Flora Ortis, dieser durch die Gegend irrt, ja, die ist halt irre geworden, offenbar unter Einfluss dieses Malers. Also wie er diese Objekte betrachtet, das ist ja literarisch so eingesetzt. Das ist ja
also von Martin Mosebach so betrachtet. Es gibt aber einige Kabinettstückchen in diesem Roman, zum Beispiel diese obdachlose Flora Ortis. Ist eine Frau, die wirklich durchgeknallt ist, die in diesem Roman ihren Tod findet. Das ist eine der schlimmsten Beschreibungen, die man sich vorstellen kann. Das geht wirklich unter die Haut. Aber dadurch weitet sich natürlich die Perspektive von Die Richtige von einem Künstlerroman zu einem großen Gesellschaftsroman. Es gibt eine Episode einer Wildschweinjagd im Hessischen. Das ist ein so veritables Kabinettstückchen. Mit anderen Worten, wir nähern uns dem 150. Geburtstag von Thomas Mann am 6. Juni. Wenn Sie heute einen Schriftsteller, einen lebenden Schriftsteller entdecken möchten, der auf Augenhöhe mit Thomas Mann auf der Höhe seiner Kunst operiert, dann lesen Sie Martin Mosebach, Die Richtige.
Sagen wir mal so, man könnte es vielleicht auch als eine Satire auf diese Männer und ihre Modelle Erzählung begreifen. Wäre ja denkbar, gerade auch über die Kabinettstückchen. Aber selbst dann würde ich sagen, ist es trotzdem ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die Jagdszene, die Mosebach beschreibt, könnte man ein Vorbild sehen bei Tolstoi, Anna Karenina. Die Jagdszene finde ich, ehrlich gesagt, das Original dann besser. Also ich habe an bestimmten Stellen das Gefühl, Herr Mosebach schreibt unfreiwillig ein bisschen die Satire des genialischen Künstlers und damit auch ein bisschen unfreiwillig die Satire seiner selbst. Und Flora Ortis, ich muss es echt sagen, Herr Czech, also das ist nicht nur Ideologie, dass man sich dann die Obdachlose im Flattergewand ohne Unterhose imaginiert. Und es ist mir dann ehrlich gesagt egal, ob das Herr Mosebach oder der Erzähler ist, ob ich das als Figuren rede oder ich finde einfach, das ist über dem, was ich noch als guten Geschmack verstehen kann, dann soll er mal durchs Bahnhofsviertel laufen.
Sie, ich bin also, da sieht es irgendwie bereit, anders aus. Frau Dröger, in Ihrem Wohnzimmer guten Geschmack zu zeigen. Ja. Aber in meiner Literatur pfeife ich auf den guten Geschmack. Da möchte ich die Kunst haben. Und die Kunst liefert Herr Mosebach.
Wir halten den Dissens fest, würde ich sagen. Also Künstlerroman, Gesellschaftsroman mit zum Teil schwer zu ertragenden Charakteren, und das ist wahrscheinlich dann auch der Reiz, in einer Sprache, die einerseits an Thomas Mann sich orientiert, aber auch eben aus diesem Grund kritisiert wird. Also Die Richtige von Martin Mosebach, bei DTV erschienen, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Mai. Auf Platz 2 steht der neue Roman von Antje Ravik-Strubel. Der Einfluss der Fasane heißt der Roman, aus dem S. Fischer Verlag. Und darin geht es um Hella Karl, die das Feuilleton einer großen Berliner Tageszeitung leitet. Beate Tröger, wie wird denn diese Figur von der Erzählstimme, und da muss man sehr genau sein, glaube ich, beschrieben?
Die Figur Hella Karl wird beschrieben als eine, ja, einerseits im öffentlichen Leben knallharte Journalistin, die es weit gebracht hat. Wenn man aber die Erzählstimme hört, wie Hella Karl im Privaten beschrieben wird, dann haben wir es mit einer Frau zu tun, die höchst unsicher, höchst zweifelnd, höchst leicht zu irritieren ist und sich in ihrer Führungsposition in einer namhaften Berliner Zeitung nicht sonderlich wohlfühlt.
Und sie hat so einen Tick, sie charakterisiert sich ständig selber und erklärt sich selber, wie sie ist. Darüber werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Es passiert dann was Einschneidendes. Was bringt nun Hellas beruflichen und privaten Alltag durcheinander?
Ja, also es gibt eine Nachricht, dass im fernen Australien der Ehemann einer berühmten deutschen Opernsängerin sich vor der Oper, vor der berühmten Sydney Opera, umgebracht hat. Und die Zeitungsnotiz bringt ins Rollen, dass Hella Karl, diejenige, die einen Artikel über diesen Theaterintendanten geschrieben hat, Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung, das ist die Schlagzeile, dass sie Mitschuld an diesem Selbstmord haben könnte. Und das muss man dazu sagen, sie kommt auch selber ins Zweifeln in diesen introspektiven Momenten, ob da nicht vielleicht sogar etwas dran sein könnte.
Dazu muss man vielleicht noch kurz ergänzen. Hella hat Interviews gemacht mit einer betroffenen Frau. Da gibt es auch Aufzeichnungen dazu. Und nach allem, was sie recherchiert hat, war das schon ein relativ übergriffiger Kerl. Also das war kein Einzelfall, sondern es gibt eine ganze Reihe von Taten. Bevor ich weiter darüber rede, hören wir nun die Lesestelle. Aus der Einfluss der Fasane trägt nun Dominik Eisele vor. Bitte sehr.
Hella trug Mascara auf. Sie strich ein paar Krümel aus den Wimpern, zog den Lidstrich nach, die übliche Routine. So viel Zeit musste sein. Auch an diesem Morgen, da es einen Toten gab. Einen Toten, der sie etwas anging, ob sie wollte oder nicht. Da waren die Umstände seines Todes. Da waren sie und ihre Zeitung und die Vorgeschichte. Da waren die Berühmtheit des Toten, seine prekäre Herkunft, der rasante Aufstieg, der Fall. Da war ihre besondere Beziehung zu ihm, die so besonders vielleicht gar nicht gewesen war. Ihr Nachruf stand heute groß auf Seite 3. Im fernen Australien, der Ehemann einer berühmten deutschen Opernsängerin vor der herrlichen Kulisse der Sydney Opera. Sein überraschendes Ableben war jetzt schon eine Nachricht von gestern. Hella atmete auf. Das Leben war nicht länger als die Zeit, die man verlor. Wie leicht die Toten doch vom Tisch zu wischen waren. Wie flüchtig ihre Schatten. Wie vergänglich noch ihre schlimmste Tat. Fast empfand sie eine leise Verachtung. Sie nahm das Handy vom Hocker, ließ die Gesichtserkennung scannen und öffnete ihren Insta-Account, dann Twitter. Unbekannte beschimpften sie, drohten ihr. Alles Mögliche wollte man mit ihr machen. Man wollte sie beleidigen und bespucken, ihr Haus anzünden, ihr den Schädel einschlagen, sie vergewaltigen und verbluten lassen. Der ganze Unrat, den Menschen in erstaunlich kurzer Zeit produzieren konnten, quoll ihr entgegen. Sie überflog das alles nur flüchtig. Weiter unten entdeckte sie nach kurzem Scrollen, gab es auch Zuspruch, Ansporn, ein paar Worte der Begeisterung, wenn man es großzügig auslegen wollte. Und das wollte Hella. Das brauchte sie an diesem Morgen. Das war die Rüstung für den Tag.
Dominik Eisele las aus dem Roman Der Einfluss der Fasane von Antje Ravik-Strubel, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Ein paar Worte der Begeisterung für Hella, wie wir es gerade gehört haben, sind die Rüstung für den Tag. Cornelia Geißler, wird das denn reichen? Und wir ahnen es schon, nein, sie wird wahrscheinlich scheitern. Wie plausibel wird dieses Scheitern erzählt?
Ja, das ist schwierig. Im Grunde gibt es eine Verwandtschaft eigentlich zwischen diesen beiden Figuren, der beiden Romane, zwischen Louis Kreutz und Hella Karl. Weil auch hier habe ich das Gefühl, es könnte eine Satire sein und diese Journalistin überreicht. Reagiert ja in einigen Momenten auf eine Weise, dass ich denke, das meint die doch brillante Autorin Antje Ravik-Strubel so, dass es eine Satire sein soll. Also diese Journalistin hat so ein bisschen merkwürdige Verhaltensweise, also warum sie zum Beispiel morgens das in der Zeitung liest und nicht von ihren Kollegen erfahren hat, das ist schon mal der erste merkwürdige Konstruktionsfehler. Und auch ihre Vorstellung, dass sie einen großen Dreispalter bringt über den Theaterintendanten. Eigentlich sind diese Sachen, die diese ganzen Aufregungen verursachen, gerade im Theaterbetrieb hatten wir ja ziemlich viel in den letzten Jahren, übergriffige Intendanten oder womöglich übergriffige Intendanten, die nur Blicke warfen. Also das wurde ja viel diskutiert, ob ein Blick eben schon ein Angriff ist oder nicht. Und diese Fragen sind verhandelt worden von dieser Journalistin, aber eben, es war da nicht das virale Ereignis, sondern der große Dreispalter in der Zeitung. Und sie weiß, sie ist in einem aussterbenden Gewerbe, Feuilletonchefin. Das ist irgendwie absteigender Ast, sagen ihr die Kollegen der anderen Zeitung, die sich mit ihr beim Borchardt offenbar treffen in Berlin. Also sie ist viel unterwegs. Sie war mit diesem Intendanten ganz eng, komischerweise. Einerseits gräbt sie das alles aus und kriegt es heraus. Und wir wissen nachher später, es war alles noch viel schlimmer. Aber andererseits ging sie mit ihm auch aus und zeigte sich gern mit ihm und er sich mit ihr. Und plausibel ist zwar, dass sie unsicher ist und dass sie die ganze Zeit lang damit beschäftigt ist, sich wieder aufzubauen.
Vielleicht gehen wir nochmal auf eine andere Ebene. Tiere spielen in diesem Roman, insbesondere die titelgebenden Fasane, ja eine wichtige Rolle. Die tauchen immer mal wieder auf, flattern durch, so heißt es im Buch Seelische Unterholz. Dennis Scheck, was bietet dieser Roman denn, der vor allem von medialen Erregungswellen erzählt, auf dieser literarischen Ebene sonst noch?
Naja, der Einfluss der Fasane ist im Grunde so eine Art heiteres Capriccio-Gegenstück zu dem Roman Blaue Frau, mit dem Antje Strobel den Deutschen Buchpreis zugesprochen bekam und mit dem sie sehr bekannt wurde. Es ist wieder eine Geschichte über sexuellen Missbrauch. Es ist wieder eine Geschichte um Macht. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen in diesem Fall. Es ist eine Geschichte über Klassismus. Sie haben die Unsicherheit dieser Feuilleton-Chefin angesprochen. Diese Unsicherheit rührt aus ihrer ostdeutschen Herkunft. Diese Unsicherheit teilt sie mit diesem Theaterintendantin. Und dieses Rumoren, hat sie denn da ein Unrecht begangen? Hat sie diesen Menschen in den Tod getrieben? Löst sich ja auf in eine wunderbare Seitensprung-Erklärung. Wir bekommen ja die Erklärung für den Suizid dieses Theaterintendanten, der ganz andere Gründe hat, als es scheint auf der ersten Seite. Es ist eine Mediensatire. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich fand es intelligent, ich fand es nuanciert, ich fand es pointenreich. Ich fand es aber aus einer literarischen Halbdistanz. Sigrid Löffler hat sich ja wahnsinnig echauffiert darüber, dass die journalistische Wirklichkeit in diesem Roman nicht eingefangen sei. Naja, das braucht es für mich aber auch nicht. Ich fand, das ist so ein bisschen wie ein Zwischenwerk, würde ich sagen, von Antje Ravik-Strobel, ehe sie Anlauf nimmt zu größeren Gipfelzügen.
Also wenn man jetzt mal kurz auf Sigrid Löffler eingeht. Also Sigrid Löffler hat natürlich auf die Pauke gehauen, hat das sogar einen Tiefpunkt ihres literarischen Schaffens genannt. Kamen also, glaube ich, deutliche Formulierungen.
Es war eher ein Tiefpunkt von Sigrid Löfflers literaturkritischen Einlassungen.
Aber ein Argument, und darüber sollten wir vielleicht sprechen, scheint mir relativ plausibel. Wie ist diese Hella gezeichnet? Ist die wirklich auf der Höhe ihrer geistigen Kraft oder doch ein bisschen, also das ist ja das, was Sigrid Löffler sagt, zu sehr als tumbe Figur gezeichnet?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil wir haben ja diese beiden Seiten von ihr. Wir haben ja diese öffentliche Seite, wenn sie da in der Kantine ist, wenn sie sich mit dieser Kollegin, die ihr immer karrieremäßig ans Leder will, auseinandersetzen muss, wenn sie in dieser entfremdeten Ehe unterwegs ist. Und ich finde, diese dauernde Introspektion, diese dauernde Selbstcharakteristik eigentlich wie ein Kompendium für diese permanenten Angriffe, von denen in der Lesestelle ja die Rede war, ne? Und diese Shitstorms zu kriegen, wenn man in dieser Situation dieser Protagonistin ist, das ist ja total nachvollziehbar. Also jeder, der bei einer Tageszeitung arbeitet, kennt diese Fluten von Kommentaren und Leserbriefen auf bestimmte Thesen oder Themen, wo die Leute sich einfach drüber erregen. Und diese Beschreibung der starken Erregungskurven in diesen medialen Diskursen ist, glaube ich, was in dem Buch sehr gut eingefangen ist, weswegen mich das bisschen gewundert hat, warum Sigrid Löffler, die ja nun auch seit Jahrzehnten als gestandene Journalistin unterwegs ist, darauf nicht irgendwie Bezug genommen hat und das auch anerkennt, wie schnell sich sowas hochschaukelt. Und da stört mich dann dieses Detail, von dem Cornelia Geißler gesprochen hat, wie sie an diese Anschuldigung kommt, ob jetzt nun über die Zeitung oder über einen Kollegen, ja, mei, da kann man sich drüber streiten. Aber dass die Vehemenz dieser Abwehr dieser Frau so gezeichnet ist, wie Antje Ravik-Strobel das tut, finde ich total plausibel. Und da könnte sie, behaupte ich, auch in einem anderen Kontext, der ähnlich streitbar ist, ein Mann sein. Und sie würde genauso an den Kahn gefahren kriegen.
Ja, ich finde da ist nicht konsequent darin, wie sie diese Figur zeichnet, weil sie sich eben auch gleichzeitig angenähert hat an diesen Mann, dass sie mit ihm ausging und so weiter. Also das finde ich schon unglaubwürdig, auch für so eine Feuilleton-Chefin. Interessant von der Frage des Klassismus wiederum, also das will ich unbedingt diesem Roman auch zugutehalten, ist diese Geschichte mit diesen Fasanen, diesen wirklich unsympathischen Vögeln, die da immer rumkrächzen. Das ist
anders als die Mosebachschen Tauben.
Ja, das sind ja nicht so...
Nein, das sind Mauersegler.
Ja, diese Vögel dort sind ja im Randgebiet zwischen Berlin und Potsdam unterwegs. Also sie wohnt auf halbem Wege und redet auch mit anderen darüber, dass man Potsdam nicht so richtig ernst nimmt, obwohl da ja nun sehr viel Reichtum versammelt ist heute. Und man hat in Berlin Berlin zu tun und sie ist sogar bei der Bundeskanzlerin eingeladen. Also es ist für sie wichtig, dass sie diesen Status hat, ein Haus dort, dass sie so weit gekommen ist, dass sie diese Einladung bekommt zur Bundeskanzlerin und nicht mal ihr Mann, der ein erfolgreicher Architekt ist. Also diese Fragen werden viel verhandelt in diesem Buch und das finde ich sehr subtil eingebaut auch. Und dass sie dann sogar glaubt, eine Schwester im Geiste in ihr gefunden zu haben und lädt sie ein zu einem Gespräch und es stellt sich heraus, das ist so eine identitäre Person, die ihr eine blaue Anstecknadel überreicht und sagt,
wir müssen doch... Die AfD lässt grüßen.
Ja, obwohl es ein Hufeisen ist, also noch ein bisschen friedlicher. Aber diese Punkte sind schon, also da sieht man, wie Antje Ravik-Strubel arbeitet. Also, dass sie schon Gesellschaft genau beobachtet und da mit reinhaben will. Auch
und wir haben auch noch nicht über diese Ehe gesprochen. Diese Ehe, die wirklich nur noch wie so ein Schattenkabinett eigentlich funktioniert. Dieser T, ihr Mann, taucht auf und am Anfang sieht das alles noch irgendwie ganz toll aus und sie gehen auch noch regelmäßig miteinander ins Bett. Da kommt dann auch so eine Detail rein, wo ich dachte, nee, also die Feuilleton-Chefin verschläft jetzt nicht oder vervögelt nicht den halben Vormittag mit ihrem Mann im Bett, dazu ist sie zu wichtig, womöglich, aber mei. Und dann am Ende sagt der Mann irgendwie, ich hau jetzt hier ab und tschüss und das war's und wo er hingeht, verraten wir nicht.
Doch, aber, ja? Er geht ins Kloster.
Ja, also er geht ins Kloster. Und
apropos, und, das ist schon sehr lustig.
Und es gibt so eine Art inneren Eskapismus aller Figuren, wo man im Lesen zugleich sich wundert, zugleich aber auch versteht, dass die Situation, in der sie sich befinden, für sie alle irgendwie nicht mehr tragbar ist. Also dieses permanente nach außen etwas sein und nach innen irgendwie bröseln und Kontingent sein, finde ich eigentlich sehr plausibel, nicht nur an der Journalistin, sondern auch an den anderen Figuren in diesem Roman.
Ich habe das mit wirklich großer Freude und Interesse gelesen. Es ist im Werk von Antje Ravik-Strubel, wie gesagt, glaube ich, eher so eine Etappe.
Ja, ich glaube, sie wollte mal zeigen, dass sie auch komisch schreiben kann und Satire und lustig, weil die anderen Bücher sind ja sehr nachdenklich auch. Und ich finde, dass es da nicht ganz gelungen ist. Also mir gefallen die ernsten Passagen in diesem Buch durchaus besser.
Nee, ich finde den Humor schon auch sehr, sehr treffend. Allein die Potsdam-Schilderung. Und das dürfen wir nicht vergessen, es ist die beste Angela Merkel-Schilderung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die ich seit langem gelesen habe. Allein dafür lohnt sich's.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall und es wird auch die Frau nicht von jemandem umgebracht, sondern das Ende geht ein bisschen anders aus. Also die Autonomie dieser Frau ist bei aller Brüchigkeit und bei aller Kontingenz, um wieder auf die ideologische Ebene zu kommen, doch sympathischer und mehr nach meinem Geschmack.
Der Einfluss der Fasane, der neue Roman von Antje Ravik-Strubel, erschien im S. Fischer Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und wechseln das Genre. Auf dem Spitzenplatz der SWR-Bestenliste steht im Mai nämlich der neue Gedichtband von Nadja Küchenmeister. Der große Wagen heißt das Langgedicht, das bei Schöffling erschienen ist. Beate Tröger, zu Beginn schaut ein lyrisches Ich in den Himmel und streift dann im Laufe des Gedichts durch verschiedene Orten und Zeiten. Welche Schauplätze und Momente werden denn in dieser, ich sag mal, poetischen Erinnerungsreise wichtig?
Ja, es ist ein Langgedicht. Es besteht aus 10 Kapiteln und die Orte in diesem Gedicht sind Lissabon, Berlin und Köln. Und wir haben eine Stimme, eine lyrische Erzählstimme, weil das ist ein erzählerisches Gedicht durchaus oder hat jedenfalls erzählerische Passagen. Diese Stimme gleitet zwischen ganz konkreter Wahrnehmung und das kann dann so etwas sein wie der große Wagen, den wir alle als Sternbild im Sommer am Himmel deutlich sehen, jedenfalls auf der nördlichen Halbkugel, und zwischen den Erinnerungen, die aus diesen Momentwahrnehmungen entstehen. Und es gibt so ein oszillierendes Sprechen im Verlauf dieses Gedichts, wo man sich dann immer auch wieder vergewissern muss, ist dieses Ich jetzt gerade in der Erinnerung unterwegs, in der Gegenwart? Es ist ein bisschen wie, wenn sich Dias auch überlagern. Sie könnten sich vorstellen, 2 Bilder, die man übereinander legt. Sowas passiert uns ja allen oft, wenn wir was Konkretes sehen. Wir gehen durch eine Stadt und fühlen uns durch die Anschauung von etwas an etwas anderes erinnert. Die Wahrnehmung schweift ab. Wir verlassen die Gegenwart und kommen dann aber auch wieder zu ihr zurück.
Und wie sich das anhört, das bekommen wir nun vorgetragen aus dem Gedicht Der große Wagen von Nadja Küchenmeister, liest nun Isabel Dumé. Bitte sehr.
Gelb wird wichtiger. Ach, könnte ich doch den Zettel finden, den du mir hinterlassen hast. auf der Kommode. Da waren Haferflocken auf dem Boden, in der Spüle deine Schüssel, dein Löffel. Wo ist der Zettel? Jeden Sonntagabend, wenn ich kam, klemmte er unter dem Honigglas. Klemmte, wenn ich ging, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wo ist er hin? Ich scheue mich, ihn zu suchen, aus Angst, ihn nicht zu finden. Wie ich mich auch scheue, nicht länger hier zu sitzen, am Küchentisch, zu schauen in den Hof, Tumult der Krähen und Elstern. Ob die Toten wissen von meinem schlechten Gewissen? Eher unwahrscheinlich. Wir wollten Wasser kaufen in Lissabon. Geht schon langsam auf Mittag zu. Und wir kaufen in dem Laden um die Ecke Wasser, plaudern miteinander, während die Verkäuferin die Münzen zählt. Aber die Rua de Grasa wird wie ein Fahrsteig unter einem weggezogen. Am liebsten hätte ich mehr von dem, was man empfindet, wenn man Tulpen in die Vase stellt. Dieses oder jenes Gelb, deine Hand in meinem Rücken. Genau ist, was geschieht. Ich bin da, nämlich. In Berlin, Köln oder Lissabon. Ein Platz für zwei Füße. Eine Fläche, auf der man liegen kann. Eine rote Bank, darauf zu ruhen. Solange ich sage, ist diese Stelle besetzt und warm. Wo in diesem Augenblick bist du, die ich ausgleite, während ich aufsteige? Zu Miraduro. Manchmal kommt jemand zurück, leicht verschoben im Gesicht, was ein Erkennen mühsam macht. Je näher dran, desto voller die Figur. Haare, Brauen, Organe. Im Überfluss. Stimme, locker verteilt im Mittelohr. Finger dort, wo Finger hingehören. Etwas Steifes im Gang, als ließen sich die Knie nicht mehr auf alles ein. Warum pausieren, wenn der Wind einen anhebt wie ein Blatt Papier? Ich erinnere mich an deine Hände. Möge man über Hände sagen, was man will, aber deine Hände auf dem Tisch, im Lamuse-Gueule, und wie du deine Fingerkuppe befeuchtest, bevor du dich der nächsten Seite widmest. Deine Hände, die mich halten, wie ein Blatt Papier. Deine Hände auf der Tastatur. Deine Hände unter dem Wasserstrahl. Ein Regen in meinem Badezimmer, morgens um 4.
Nadja Küchenmeister war das, mit Der große Wagen, vorgetragen von Isabelle Demey. Erschienen ist das Langgedicht im Schöffling Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Gelb wird wichtiger, heißt es zu Beginn der vierten Strophe. Und diese Farbe kann ja ganz unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Man kann an den Herbst denken oder auch an Frühlingsblumen, die gelb sind. Aber gelb ist ja auch die Farbe des Schwefels und damit des Teufels. Dennis Scheck, auf welche poetische Farbreise wurden Sie denn bei der Lektüre geschickt?
Naja, ich sage ja immer gern, auf der SWR-Bestenliste, gerade auf den vorderen Plätzen, stehen gerne Bücher, von denen wir uns wünschten, wir hätten sie gerne gelesen, möchten ihnen aber zumindest viele andere Leser wünschen. Tatsächlich ist es bei Frau Küchenmeister und ihrem Langgedicht Der große Wagen aber anders. Ich habe ein großes Faible für Langgedichte, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich T.S. Eliot mag, vielleicht, weil ich natürlich Freddie Neptune mag. Aber hier ist etwas gelungen, dieses Gedicht, und wir haben es in der Lesung gehört, das postuliert so ganz große Antagonismen. Das ist einerseits ein Protokoll eines Aufwachsens, einer Kindheit in Köln. Das ist ein Erwachsenwerden in Berlin und es gibt offenbar einen Ferienort, den man mit den Eltern erlebt hat. Und diese Eltern, der gelbe Zettel, den wir gehört haben unter dem Honigglas, diese Eltern, jedenfalls der Vater, ist offenbar verstorben. Es ist also auch eine große Beschreibung einer Verlusterfahrung und eine Geisterbeschwörung, eine Gespenstererscheinung, die hier lyrisch herbeizitiert wird. Und das finde ich in diesen Terzinen so sprachlich verdichtet, dass ich das mit ganz großem Behagen, mit ganz großem Genuss und auch nicht zuletzt emotionalen und intellektuellem Gewinn gelesen habe. Ich glaube, das ist eine berückend schöne Form, die sehr offen ist und, glaube ich, in jedem Leser, in jeder Leserin eigene Kindheitserfahrungen, eigenen Verlusterfahrungen evoziert. Und das ist ja nichts Geringes, was eine Lyrikerin im Jahr 2025 leisten kann.
Das kann man wohl sagen, Cornelia Geisler. Es gibt ja so eine Bewegung in diesem langen Gedicht. Und zwar sickert die Vergangenheit kontinuierlich in die Gegenwart ein. Und dann scheint sich alles schneller zu drehen. Jedenfalls die Zeitebenen verschmilzen miteinander oder die gehen wie, wir haben es gerade gehört, wie so ja, verschiedene Diafotos werden sie übereinander gelegt. Und an einer Stelle gibt es dann so etwas wie eine Bitte des lyrischen Ichs und die lautet, lasst uns bitte langsamer gehen, wie anhalten, ohne anzuhalten. Vielleicht kann man im Gehen stehen. Ist das quasi der poetisch-erzählerische Kern des Gedichts, bei all diesem Trubel, bei all diesen Gedankenströmen doch nochmal innezuhalten?
Das könnte das Geheimnis sein, warum das so funktioniert, warum es auch jedes Mal beim Lesen die Bilder auch wieder so ein bisschen anders hervorruft. Ich hatte jetzt auch bei der Lesung von Isabelle Demey wieder andere Verse, die mir auffielen und die mich noch mal wieder mehr berührt haben als vorher beim Lesen. Es ist tatsächlich so, dass ja auch vieles wiederkehrt und das ist das, dieses im Gehen, Anhalten und Nachdenken und es kommt wieder und es ist so ein bisschen verschoben. Manches ist genau wiederholt, aber dann folgt was ganz anderes danach. Es kommt von der Natur in die Stadt, es wechseln die Jahreszeiten. Es ist ja auch schon mit dieser Farbe Gelb, es ist was ganz Großes und es ist eben dieser kleine Zettel, den man vermisst und es ist auch an Pirol und es ist die Ananas, große Sprünge in den Sujets geht sie da. Und es ist tatsächlich auch ganz viel die Rede vom Abschied nehmen und von diesen Toten und auch in einer Weise, die traurig macht, aber sie kann sogar über das Trauern lachen. Also diese eine tote Person spukt wie ein Gespenst im Kopf des lyrischen Ichs herum im Hippocampus und genau da ist der Zeilenbruch. Dann ist es da auch irgendwie komisch, dass man also da das Pferdchen sozusagen hat. Also sie wagt so viel auch, dass sie diese Sprachbilder unterschiedlich benutzt und aufbricht, nochmal neu einsetzt. Also das ist ja, das ist berauschend.
Es ist auch ein ganz großer Gesang auf die Fähigkeit des menschlichen Gedächtnisses. Also man kann die Toten nicht vergessen, aber die Toten vergessen uns, heißt es in einem Vers. Und ich möchte gerne noch was zu dem Gelb sagen. Nadja Küchenmeister ist ja eine sehr belesene Lyrikerin, die auch eine ganze Zeit jetzt in Köln als Lyrikerin anderen unterrichtet hat an der Hochschule für Kunst und Medien. Sie ist eine große Leserin von Jürgen Becker und sie ist auch eine große Kennerin der Gedichte von Marcel Beyer. In einem Gedicht von Marcel Beyer, das in diesem Der große Wagen auch zitiert ist, heißt das Bild lief voll mit Raps. Zu der Farbe Gelb ist zu sagen, die Ambivalenz, die Gelb oft hat. Na, Judas wird auf den Gemälden in Gelb dargestellt und die Juden hatten gelbe Farben als Erkenntnis oder so. Das ist hier alles abgespalten. Gelb ist hier wirklich eine positive und eine fröhliche und eine lebendige Farbe und eine Farbe, die sozusagen die Gedächtnisfähigkeit hält. So würde ich das interpretieren. Und da kann man natürlich jetzt auch lang drüber reden. Das ist sehr offen.
Und es geht auch um Wahrnehmung, wie man sich auch irren kann. Also die Wahrnehmungsverschiebung, auch diese Aufwachsengeschichte. Ich habe es übrigens als Aufwachsen in Berlin und Brandenburg gelesen. Nicht Aufwachsen in Köln. Da sagt das lyrische Ich, die Mauer, die ich lange Zeit für die Mauer gehalten habe. Und dann gibt es immer eine Klammer, das Klammerkleid. Daran kann ich mich erinnern, dass es sowas gab, solche komischen, so wie Puppenkleider, solche Behältnisse, wo drin man Klammern aufbewahrte. Und sowas kommt immer mal, dass sie sich an was erinnert und dann ist es doch was anderes. Also was bei Jasmina Reza uns so gefiel, dass sie so genau hinguckt und Dinge anders sieht, als man sie normalerweise sieht, ist bei Nadja Küchenmeister auch sehr schön, sehr berückend.
Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über den Titel. Das Sternbild des großen Wagens, der ja auch der große Bär genannt wird, taucht ja in der Literaturgeschichte nun wirklich oft auf. Wir erinnern uns, bei Ovids Metamorphosen taucht der große Bär auf. Dann denkt man natürlich auch an Ingeborg Bachmanns Gedicht Anrufung des großen Bären und so weiter und so fort. Welche symbolische Bedeutung spielt denn dieses Sternbild in diesem langen Gedicht?
Na, ich denke, es ist in dem, wie das aufgerufen ist, etwas, was mit dem Gedächtnis zusammenhängt, nämlich ein sich verorten in einer lyrischen Tradition. Das macht sie ganz bewusst, das macht sie auch schon am Anfang des Bandes, wo sie nämlich ein Gedicht von Barbara Köhler, Was will ich noch, das halten soll, an welchem Leben, zitiert. Barbara Köhler ist eine Lyrikerin, die bereits verstorben ist, mit der Nadja Küchenmeister sehr eng befreundet war. Die hat, glaube ich, zum Teil auch in der WG zusammen gewohnt und die für ihre wiederum Gedächtnis- und Wahrnehmungsgedichte bekannt geworden ist. Barbara Köhlers Verse können Sie heute anstelle des Avenidas-Gedichts in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule auch nachlesen. Und dieses Verorten in der Tradition ist, glaube ich, einfach über den Titel, der an Ingeborg Bachmann prominentest erinnert, vielleicht gegeben.
Vielleicht machen wir noch mal so etwas wie proseminaristische Formanalyse. Ich finde sowas immer ganz witzig. Also wir haben es gerade eben schon gehört, das ist enorm, sagen wir mal, mathematisch aufgebaut. Also 10 Strophen auf jeweils 5 Seiten, die dann grundsätzlich 8 dreizeilige Versen enthalten. Alles scheint hier durchgetaktet zu sein. Mit welchen Stilmitteln arbeitet die Dichterin darüber hinaus und wie öffnet sie diese poetische Arithmetik dann eben doch?
Naja, wie Beate Dröger das so schön sagt, diese Verortung in der Tradition erfolgt natürlich nach dem bewährten Mittel, nenn du mich Schiller, dann heiße ich dich Goethe. Das heißt Marcel Bayer und so weiter, also die all die Buddies werden hier zitiert. Das ist alles sehr schön gut aufgeräumt und schön leergefegt und so weiter. Am sympathischsten waren mir offen gestanden dann die Ausflüge ins All ganz zum Schluss. Erinnert sie an eine tölpelhafte amerikanische Astronautin, die auf der ISS ihren Werkzeugkasten verlor. Die gibt's wirklich. Das fand ich eine sehr schöne Öffnung dieses langen Gedichts für die Wirklichkeit, für die astronomische Wirklichkeit. Ich will auch nicht verhehlen, dass mir insbesondere diese Portugal-Bezüge ein bisschen auf den Senkel gingen. Irgendwann war mir dann genug Portugal hier abgehandelt, so schön diese Ferienwohnung vielleicht auch gewesen sein mag. Und sie hat da offenbar auch die ganz große Kirchentour gebucht in Lissabon. Aber das muss ich nicht alles in diesen Versen wiederfinden. Das will ich aber als in Minuskel gesetzt gesehen. Das ist ein kleiner Einwand. Das große Thema dieser Lyrik ist tatsächlich unsere Sterblichkeit und der Verlust. Und das ist hier in gültiger, schöner Trauer, in einem Schwanengesang sozusagen, festgehalten.
Formal kann man auch noch sagen, dass wie sie mit den Zeilenbrüchen arbeitet. Also man kann die Gedichte ja so hintereinander weglesen, kann eigentlich nicht still. Wenn man das laut liest, kann man manchmal das Gefühl haben, es ist eine Erzählung. Und wenn man aber genau auf die Struktur guckt, merkt man, wie das durchrhythmisiert ist und wie überraschend diese Zeilenbrüche eingesetzt sind. Und dass sie eben, sie verwendet Kommata, aber den Punkt eben immer nur am Ende der Kapitel sozusagen. Es geht ins Offene durch diese Wiederholung, dass man also dadurch diese Wendung hat, es kommt eine Wiederholung und dann wechselt das Thema. Und zum großen Wagen wollte ich auch nochmal sagen, da habe ich das Gefühl, dass es eben auch dieser verbindende Himmel ist zwischen Lissabon und Köln und Berlin. Und dazwischen gibt es ja dann auch noch Ausflüge ins Brandenburgische oder nach Leipzig oder Usedom. Und alles sind eben immer Punkte von unserer Welthalbkugel aus, wo man eben diesen großen Wagen sehen kann, was verbindet und wo man eben an diese Verstorbenen denken kann, ob sie einen nerven oder leid tun.
Ja, und wir schauen praktisch zu, wie durch die Sprache möglich ist, dass Vergängliche eben aufzuhalten, indem man diese gültigen und überindividuellen Verse draus macht, diese Erinnerungsfetzen. Ich habe auch an Palimpseste gedacht, an diese Pergamentstücke, wo so immer wieder draufgeschrieben worden ist und man kratzt dann ab und kann drunter was lesen und der Text überlagert sich an bestimmten Stellen und in diesem einerseits individuellen Erinnern, das dann aber auch ein kollektives Erinnern ermöglicht, ist dieses Gedicht wirklich einfach wunderschön.
Robert Jaus, der große Romanist, hat doch mal so schön gesagt, die Fixsterne sind tatsächlich am Himmel fixiert. Aber die einen sehen eben den großen Wagen und die anderen den großen Bären. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis der Hermeneutik. Das ist das, was Lyrik schafft, nämlich die Verbindungen zwischen diesen Konstanten der Wirklichkeit zu erzeugen. Und das schafft auch Nadja Küchenmeister in Der große Wagen.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Das Gedicht Der große Wagen von Nadja Küchenmeister ist im Schöffling Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren in der Heidelberger Stadtbibliothek zu Gast Beate Tröger, Cornelia Geißler und Dennis Scheck. Aus den 4 Büchern, die wir heute besprochen haben, haben Isabelle Dumais und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.